Warum halten wir die Verordnungen? Schaut mal beim Volk Israel. Das war der allergrößte Feiertag, zum Passafest zu halten. Und warum sollten sie es halten? Weil es war ein Gebot Gottes. Und Gott hat es dem Volk Israel gesagt, vergesst diesen Tag nicht. Ihr seid diesen Tag herausgeführt worden von der Knechtschaft der Ägypter und seid frei geworden. Und deshalb hat Gott es etliche Mal auch im Alten Bund immer wieder durch den festgesetzt und ans Herz gelegt, auch in Mose, sag's, das sollen das halten, das ist ein Gebot Gottes. Und weil das Volk Israel von der Knechtschaft wurde frei gemacht und wurden frei von den Knechten und keine Knechte und wurden selbstständig, möchte ich so sagen, für sich durften sie leben. Und deshalb hat Gott gesagt, denen haltet diesen Tag, vergesst ihn nicht, ihr sollt ihn halten. Und wisst ihr, wenn ich so im Wort Gottes lese und das Wort kommt mir so entgegen, alttestamentlich oder neutestamentlich, wenn Gott spricht oder Jesus spricht, ihr sollt tun, ihr Lieben, dann ist das für uns ein Gesetz und ein Gebot, das wir halten sollen. Deshalb hat Gott im Alten Testament gesagt, ihr sollt es halten, das Passafest, Lamm sollt ihr schlachten und halten und nicht vergessen. Nicht nur im Alten Testament einen Gedanken erwähnen. In 2. Mose, 12. Kapitel, lese ich vom 3. Vers. Sagt den ganzer Gemeinde Israel und sprecht, am 10. Tag dieses Monats nehmt ein jeglicher ein Lamm, wo ein Hausvater ist je ein Lamm zu einem Haus. Wo ihr aber in einem Haus zu einem Lamm zu wenig seid, so nehmt ihr's und sein nächster Nachbar an seinem Hause, bis ihr so viel wird, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, darin kein Fehl ist, eine Hindeutung auf Christus. Fehl ist ein Männlein und ein Jahr alt von den Schafen und Ziegen sollt ihr's nehmen und sollt's behalten bis auf den 14. Tag des Monats und ein jegliches Häuflein im ganzen Israel soll schlachten gegen Abend und sollt's von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und an die oberste Schwellen damit bestreichen an dem Häusern, darinnen sie es essen. Vom 12. Vers noch ein Gedanken. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland, unter den Menschen, unter dem Vieh, und will meine Strafe beweisen an allen Gittern der Ägypter, ich der Herr. Und das Blut soll euer Zeichen sein. An den Häusern, darin ihr seid, dass wenn ich das Blut sehe, ich an euch vorübergehe und euch nicht die Plage widerfahre, die euch verderben, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag haben zum Gedächtnis und sollt ihn feiern dem Herrn zum Fest, ihr und alle eure Nachkommen zur ewigen Weise. Und noch der 17. Vers. Und haltet das ungesäuerte Brot, denn eben an demselben Tag habe ich euer Herr aus Ägyptenland geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen zur ewigen Weise. Also hier spricht der Mose. Er hat es von Gott empfangen und Gott hat gesagt, ihr sollt es halten. Aber schaut mal, was ist der allerwichtigste Gedanke? Auf was legte Gott Gewicht? Auf den 14. Vers, glaube ich, der 14. Vers, 13. Vers. Und sagt er, das Blut soll euer Zeichen sein. Also das Blut, was sie haben an den Pfosten, links und rechts und oben haben angestrichen, das soll der Zeichen sein. Und wenn wir uns Gedanken machen, Gott wusste doch ganz genau, der Engel, wo das Ägyptenland geschlagen, er wusste doch ganz genau, hier sind doch Israeliten. Aber schaut mal, hier wollte Gott vom Volk Israel ein Gehorsam verlangen. Und das Blut soll sprechen. Das Blut soll sprechen von diesem Lamm. Und schaut mal, niemand durfte rausgehen, wenn jemand in dem Hause war, wenn schon die Pfosten waren bestrichen. Und der Herr hat gesagt, aber wenn ich vorbeigehe, das Blut soll zeigen, dass hier die Kinder Israels sind. Und wenn alttestamentlich das Blut so gesprochen hat, und schaut mal, wie viel mehr im Neuen Testament unseren Herrn Jesus Christus. Dasselbe, ich will nicht sagen dasselbe, jenes Mal war das Blut vom Lamm, von einem Lämmlein, aber das Blut hat auch neutestamentlich das Sagen. Jedes Kind Gottes, wo eingegangen ist durch die enge Pforte, wo der Herr Jesus Christus für uns hat aufgerichtet durch sein Tod. Ihr Lieben, das Blut macht uns frei. Das Blut rettet uns, das hat uns gerettet. Und das wird reden und sprechen, bis der Herr wiederkommt. Deshalb, wie Gott gesagt, ihr sollt das halten ewiglich. Und es gilt auch uns. Uns hat der Herr Jesus gesagt, ihr sollt es halten, bis ich wiederkomme. Und so schön spricht dann der Paulus in 1. Korinther noch ein schöner Gedanken. Auch wir haben ein Osterlamm. Wer aufschlagen, mich kann aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 5, wo der Apostel Paulus alttestamentlich erinnert sich hat an das Passafest und Passalamm, doch wohl auch haben sie gehalten das Passafest. Und dann sagt der Apostel Paulus, auch wir haben ein Osterlamm. Auch der ist für uns ans Kreuz gegangen und hat für uns sein Blut vergossen. Aber hier, ich lese von Kapitel 5, der 7., den 8. Vers. Darum fäget den alten Sauerteig aus. Also im Volk Israel wurde gesagt, ihr dürft kein Sauerteig mitnehmen mit euch. Auch die ganzen Feiertage durft ihr kein Sauerteig mitnehmen. Ihr Lieben, es hat einen Beweis auf das reine Herz. Sauerteig darf nicht sein in diesem Fall. Und deshalb sagt er hier so schön, sagt er, ich darf nicht halten im Sauerteig. Sauerteig aus. Auf dass ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn wir haben auch ein Osterlamm. Das ist Christus, der für uns geopfert ist. Mir gefällt dieser Gedanke so schön. Ich sage es nochmal, doch wohl war auch Paul zu dieser Zeit, oder haben sie auch über das Passafest gesprochen und sich vielleicht auch gehalten, Gedanken gemacht. Und Paulus kommt und die Gedanken sagt, wir haben auch ein Osterlamm. Wir haben auch Christus, der für uns gestorben ist, der für uns sein Blut vergossen. Wir haben das im Neuen Testament. Und dann sagt er noch im 8. Vers, darum lasset uns Ostern halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schalkheit, sondern in dem Süßen und Lauterkeit und der Wahrheit. Und Paulus sagt, liebe Geschwister, wir haben ein Osterlamm, aber lasset uns, ihr spricht mit Süßteig oder mit reinem Herzen hinzutreten, dass wir Oster halten, dass wir gedenken können, das, was Jesus für uns gelitten hat, und wir können uns auch freuen. Und im Epheserbrief lesen wir noch einen schönen Gedanken, warum wir Ostern halten, was wir gedenken sollen. Epheser 1, 6 und 7. Epheser 1, 6 und 7. Vers. Zu Lob seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Also nicht nach dem, wie wir so schön erzogen sind, nicht nach dem, wie wir so fromme Eltern hatten. Nein, sagt der Paulus, das stimmt nicht. Sondern durch Jesu Christi Blut, was der Herr Jesus uns gereinigt gemacht, durch sein Jesu Christi Blut hat er uns rein gemacht. Und das sagt er nur aus Gnade. Ihr Lieben, nur aus Gnade sind wir hier. Und man hat schon... Ich habe schon öfters mal auch gehört und gesehen, wie sie Abendmahl halten, manche sogenannten Gemeinschaften. Und wenn man dann das Wort Gottes liest, wie das Wort Gottes von uns verlangt und sieht, wie die Menschen es halten, menschlich, dann denkt man, lieber Mensch, lest du die Bibel gar nicht. Und der Herr, und auch der Paulus sagt so schön, wir haben ein Osterlamm und wir wissen, dass wir möchten, dass wir zutreten können, dass wir das nur empfangen durch Gnade, durch Jesu Christi haben wir das empfangen. Aber lasst uns mal nochmal zum Gedanken zurückgehen. Was gedenken wir? Worum halten wir es? Und an was sollen wir uns erinnern? Lukas 22, 39. Vers. Hier ist die Sprache vom Herrn Jesus selbst. Und er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber seine Jünger nach an den Ort. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet auf, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Und er rieß sich von ihnen einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ihr Lieben, um was geht es hier für einen Kelch? Es ist nicht, dass jetzt eine Zeit ist erfüllt worden und nun, sondern hier ist, wo der Heiland so betet hat und sagt zu seinem Vater, Vater, ist möglich, soll dieser Kelch vorübergehen. Um was geht es eigentlich? Was war das für ein Kelch? Und wir nehmen es so getrost, wir haben so schöne Möglichkeit, das Gedächtnismahl zu halten. Und schaut mal, lasst uns mal jetzt nach Gethsemane gehen, in die Gedanken, wo Jesus auf die Knie war und wo Jesus betete und sagte, Vater, ist möglich, nimm diesen Kelch vorüber. Was wollte der Herr Jesus sagen? Er wusste ganz genau, was ihn erwartet. Er wusste, dass sie ihn werden schlagen. Er wusste, dass die Dornenkrone kommt auf den Kopf. Er wusste, dass sie ihn verhasst und verlacht werden, ins Angesicht spielen werden. Er wusste auch ganz genau, dass er ans Kreuz muss. Ihr Lieben, das sind alle lauter Tropfen, wo den Kelch gefüllt haben. Leiden, Nöte, was über den Herrn Jesus gekommen ist. Und das hat der Herr Jesus verspürt und sagte, Vater im Himmel, wenn es möglich ist, kannst du doch irgendwie anders machen, sodass ich nicht so viel muss leiden. Aber dennoch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ihr Lieben, wir sind nur hier, weil der Herr Jesus den ganzen Leidenkelch ausgetrunken hat. Er hat gelitten, bis zum Schluss hat er gelitten. Und dann konnte er sagen, es ist vollbracht. Also den Kelch, wo der Herr Jesus von seinem Vater betet hat, dass er mich doch versetzt werden oder irgendwie anders, es ist der Kelch des Leidens, was der Herr Jesus durchgemacht hat. Und deshalb sagt das Wort Gottes so schön, hat sich jemand aufgemacht, Gott zu dienen. Ich sage es mit meinen Worten, der soll sich zubereiten, dass er Kämpfe und Leiden, Schmerzen wird haben. Unser Weg in Himmel ist nicht, dass wir uns manchmal vorstellen, solange wir noch unbekehrt, sage ich jetzt von mir, sind. Aber wenn wir uns aufgemacht haben, Gott zu dienen, ihr Lieben, das ist auch verbunden mit einem Kelch, was wir leiden müssen, was wir durchmachen müssen. Es ist nicht, dass wir so in Himmel neilaufen können, sondern der Herr Jesus hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, ich glaube auch wir manchmal sagen, Herr, also warum muss ich so viel leiden? Kann doch anders sein, aber dennoch möchten wir immer wieder dazufügen, Herr, dein Wille geschehe. Eins bitte ich von dir, wie der Psalmist sagt, dass ich möchte bleiben im Hause des Herrn. Solange wir hier sind, dass wir möchten uns am Herrn klammern und dann werden wir in der Herrlichkeit sein. Und 43. Vers sagt dann weiter, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Sein Schweiß fiel von seinem Angesicht wie Bluttropfen. Und das ist menschlich. Der Herr Jesus Christus hat alles empfunden, wie wir Menschen. Schmerzen waren Schmerzen, Leiden waren Leiden. Und wenn sie ihn verachtet haben, das war alles Schmerzen. Er hat alles empfunden. Und deshalb war es ihm so auf dem Herzen bang. Ihm war es so schwer, er wusste, noch ein paar Stunden werde ich am Kreuz hangen und ich muss den Kreuzestod sterben für die Menschen. Ich habe keine Schuld. Ich habe keine Schuld, aber ich muss es doch leiden. bis der Kelch voll ist. Und das hat der Herr Jesus auch wirklich getan für uns Menschen. Und deshalb ist es so schön, hier steht es geschrieben, wo der Herr Jesus im allerhöchsten Kampf war, möchte ich sagen, wo er immer noch erwartet hat, vielleicht tut der Vater im Himmel irgendeinen anderen Weg für mich bestimmen, wo leichter wird sein. Aber wenn er gesehen hat, es ist unmöglich, dann lesen wir noch im 43. Vers. Und das erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Ihr Lieben, das ist für uns ein Trostwort. Wenn unser Weg, ich sage nochmal, wenn manchmal auch unser Kelch will überfließen von Leiden, von Krankheit, von Kämpfen, von was alles dem Feind gelingt, um uns zu stören. Aber lasst uns auch wie der Herr Jesus Christus sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und dann wird der Herr ein Engel, eine Stimme senden und wird uns Freudigkeit geben und wird uns stärken, dass wir den Weg weitergehen können. Und das ist der allerwichtigste hier Gedanken, wo der Herr Jesus hat gesehen, ein Tropfen nach dem anderen kommt hinzu, um den Kelch des Leidens zu füllen. Und es hat sich auch wirklich alles erfüllt. In Johannes 19 lesen wir noch in Gedanken, wo Jesus konnte sagen, ja, jetzt ist alles geschehen. Johannes 19, 17, der 18. Vers. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, welche heißt auf Hebräisch Golgatha. Alter kreuzigte sie ihn und mit ihm zwei andere, zu beiden Seiten Jesum aber mitten, 28. Vers. Danach, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllt würde, spricht er, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten es um seinen Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte sein Haupt und verschied. Schaut mal, der letzte Tropfen musste noch sein Essig. Was mich sagen, Essig, wir wissen, was es bedeutet, auch zu jener Zeit. Zu jener Zeit haben sie den Menschen, wo gekreuzigt wurden, zum irgendwas noch die Schmerzen noch verärgern oder schwerer machen oder so, haben sie noch Essig gegeben und der Herr Jesus musste es auch durchmachen. Und wenn er diesen letzten Essig, dieses noch durchgemacht oder angenommen hat, dann konnte er sagen, es ist vollbracht. Also der Kelch des Leidens ist voll. Und wir wissen, und dann steht es geschrieben, und er verschied. Und Jesus ist in die Herrlichkeit Gottes zu seines Vaters eingegangen. Aber ich möchte noch mal erinnern und sagen, schaut mal, warum hat das Jesus alles gelitten? Warum hat er es alles durchgemacht? Nur, dass wir sollen gerettet werden. Komm noch mal auf den Gedanken, wie das Blut des Alten Testaments das Volk Israel gerettet hat vom Verderben. So hat das Blut Jesu Christi hat uns gerettet vom ewigen Tod, von der Hölle hat das Blut uns herausgezogen, hat uns eine herrliche Hoffnung haben wir, dass wir bei dem Herrn dürfen sein in alle Ewigkeit. Liebes Kind Gottes, fasse doch Mut. Lasst uns den Weg mit Freudigkeit weitergehen. Soll vielleicht was noch über uns kommen, aber wir möchten uns, mir ist es immer wieder so am Herzen, wir möchten uns an die Hände festhalten, am Glauben festhalten, an unserem Herrn Jesus festhalten und sagen, Herr Jesus, alles will ich tun. Ich will alles erfüllen, was du von mir verlangst. Aber ich möchte bei dir sein in der Herrlichkeit. Und deshalb können wir Gott danken. Ich komme nochmal zurück auf den Gedanken. Ich habe schon öfters gesehen, wie sie das Abendmahl halten. Aber der Herr Jesus hat so schön gesagt, wir sollen es halten, wie er es geboten hat. Der Paulus wiederholt diesen Gedanken wieder und sagt, dass wir das Osterlamm halten sollen, wie es Jesus Christus eingesetzt hat. Und nochmal bin ich Gott dankbar, dass die ganzen Jahre hindurch, solange wir schon im Glauben sind, die Wahrheit anerkannt haben, dass kein Bruder hat sich mal aufgemacht, sagt, wo kommt, wir machen eine Änderung. Zu was brauchen wir dies und jenes halten, sondern dass die Brüder, wo vor uns waren, dass sie Acht gegeben haben, alles erfüllen, wie man das Abendmahl hält und wie man die Fußwaschung hält, dass wir nach dem Wort Gottes es auch so halten können. Und weil wir zuerst die Fußwaschung halten wollen, möchten wir noch einen Gedanken lesen vom Johannes Kapitel 13. Uns ist das alles bekannt, aber wir möchten es noch mal lesen. Johannes 13, vom ersten Vers. Vor dem Fest aber des Ostern, da Jesus erkannte, dass seine Zeit gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, wie er hatte geliebt die Seine, die in der Welt waren, so liebt er sie bis ans Ende. Und bei dem Abendessen, da schon der Teufel hatte dem Judas Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben, dass er ihn verriet. Und Jesus wusste, dass ihm der Vater hatte alles in seine Hände gegeben und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Stand er vom Abendmahl auf, also hier hat Jesus das Abendmahl oder das Passafest gehalten. Und unter dem, wo es das Passafest gehalten hat, Jesus auch das Abendmahl eingesetzt. Es ist alles einem nach dem anderen. Und nach dem Abendmahl hat er jetzt die Fußwaschung eingesetzt. Und das möchte uns stärken, ihr Lieben, dass wir uns am Wort Gottes halten. Warum? Die vier Evangelium, die schreiben, dass wir das Osterfest sollen halten, das Gedächtnis mal halten. Und der Paulus, der später hinzukam zu den Jüngern, 13 Jünger war, der sagt, ich habe es von dem Herrn empfangen. Und hier steht so schön geschrieben, also dass Jesus das Abend, legt das Abend, stand er vom Abendmahl auf, legte seine Kleider ab, nahm einen Schurz und umgirdete sich. Danach goss er Wasser in einen Becken, hob an, den Jüngern die Füße zu waschen, trocknete sie mit dem Schurz, damit er umgirdet war. Da kam er zu Simon Petrus und er sprach zu ihm, Herr, sollst du mir meine Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das weißt du nicht. Das weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, werde ich dich nicht waschen, so hast du kein Teil an mir. Schaut mal, wie aufmerksam sollten wir aufpassen. Auch das Abendmahl, auch die Fußwaschung sollten wir nicht gleich, will ich nicht, da gehe ich nicht. Sondern hier spricht der Herr Jesus, sagt er, wenn ihr nicht teilhabt in allem, was ich eingeordnet habe, ja, dann hast du auch keinen Teil an mir. Dann haben wir auch keinen Teil am Himmel. Dann werden wir vorbeigehen vom Himmel. Und dann sagt er, dann kannst du keinen Teil an mir. Und dem Petrus lag es so am Herzen, der 9. Vers, spricht zu Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, der bedürft nicht in die Füße waschen, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Hier wird der Herr Jesus nochmal betonen, jeder, der Judas war dabei, ihr seid alle rein. Aber schaut mal, auch Jesus, macht auch uns Jesus hier aufmerksam, sagt er, ihr seid rein. Wo Petrus von angesprochen hat, ja ganz, kannst doch du mich von ich möchte sagen mit meinen Worten, von Kopf bis Fuß waschen, sagt der Herr Jesus, nein, ihr seid rein. Nur die Fußwaschung, ein Tat der Demut fehlt noch. Und das möchte ich euch zeigen, wie man es durchführt, dass ihr das tun könnt. Nicht alle. Da er nun die Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich wieder nieder und sprach abermals zu ihnen, wisset ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißet mich Meister und Herr und sagt recht daran, denn ich bin's auch. Ihr sagt, Meister, auch die Zeit, wo die 3 Jahre waren, oft haben sie den Herrn angesprochen, Meister, Herr, und ihr habt das auch recht getan, sagt er, ich bin's. Ihr Lieben, und was will hier der Herr Jesus mit diesem Gedanken sagen? Ihr sagt, ich bin der Herr, ich bin der Meister, aber gib doch Acht, was ich jetzt tue. Gebt doch Acht, was euer Herr und Meister euch tun wird. Oder was er getan hat, er hat die Füße gewaschen, er hat den Schurz angezogen. Und Schurz ist eine Hinweise, ein Diener zum Dienen. Das ist darauf Hinweisung, was ein Schurz bedeutet auch. So nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Mir kommt jetzt schon das so in Gedanken, ich habe das vor älteren Menschen unlängst vorgelesen, diesen Vers, diesen Gedanken. Und dann habe ich gesagt, aber schaut mal, hier steht es geschrieben, der Herr Jesus sagt, ich habe euch die Füße gewaschen und ihr sollt es auch tun. Dann sagt eine alte Mutter, ja, warum haben wir es unser Leben lang nicht getan? Warum hat der Pfarrer uns betrogen? Weiß ich nicht, aber eins weiß ich, hier steht es geschrieben. Salbe ich mir wirklich so am Herzen uns, dass wir das ganze Wort Gottes lesen können und dass wir das ausleben können und auch erfüllen können. Und der Herr Jesus sagt so, ich habe euch die Füße gewaschen. Und dann sagt er so, lässt den 14. Vers nochmal. So nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr, noch der Apostel größer denn er gesandt hat. So ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr es tut. Und wir wissen es schon lang, schon viele Jahre wissen wir es. Wir haben es auch schon oft durchgeführt. Aber hier sagt der Herr Jesus Christus selber so schön, selig seid ihr, so ihr wisset und es auch tut. Und so möchte der Herr uns auch helfen, dass wir auch die Fußwaschung als einander zum Dienst sein möchten wir durchführen zur Ehre Gottes. Und ich bitte nochmal, lasst uns das alles in Ordnung, dass wir wirklich betend möchten dabei sein, nicht auseinanderlaufen, sondern liebe Kinder Gottes, in Ordnung soll alles geschehen. Und mit betendem Herzen, mit dankbarem Herzen, dass wir noch Brüder und Schwestern haben, wo wir einander kennen, das Gebot Gottes erfüllen und auch ausführen können. Und der Herr möchte uns in dem segnen. Amen.